Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit der in Berlin lebenden Schriftstellerin und Dramatikerin Gerlind Reinshagen und mit Sylvia Schwab. Gerlind Reinshagen, Sie feiern heute einen Geburtstag, einen besonderen Geburtstag. Verraten Sie uns ja, wievielte das ist?
Ja, soll ich's genau sagen? Ist also gefühlt mindestens der 100. Aber es soll nach den Akten der 85. sein.
Und wenn Sie sagen, gefühlt der 100., dann sage ich aber vom Aussehen, vom Temperament und vom Eindruck her, aber für mich der 70. Also einen ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem Geburtstag.
Dankeschön.
Das finde ich sehr schön, dass Sie heute hier sind. 85 Jahre, das ist ein sehr langes Leben. Und übers Älterwerden würde ich gerne am Schluss mit Ihnen sprechen. Lieber anfangen vorne in Ihrem Leben. Geboren wurden Sie am 4. Mai, Gerlind Reinshagen, 1926 in Königsberg. Sie sind also ein Jahr älter als Ihre großen Schriftstellerkollegen Günter Grass und Martin Walser. In Ihrem Stück Sonntagskinder, da erzählen Sie ja von Kindheit. Wie war diese Kindheit in Königsberg Ende der 20er Jahre?
Ja, die war nicht in Königsberg, die war später in Halberstadt, in einer kleinen Stadt, weil meine Eltern viel umgezogen sind. Aus Königsberg bin ich mit einem Jahr rausgekommen und dann später zu den Großeltern gefahren. Also wir kommen alle vom Osten her, aber wie der ganze Osten sich nach Westen zieht, haben wir das auch gemacht.
Ja. Ja, und Halberstadt sind Sie dann aufgewachsen?
Die Hauptzeit, also die Hauptschulzeit war da.
Was war das für eine Zeit für Sie? Also das war dann Anfang, Mitte der 30er Jahre?
Ja, das war eine ziemlich schreckliche Zeit. Es war also vor Krieg, wann bin ich hingekommen? Jetzt muss ich überlegen. Es war die ganze Kriegszeit. Es waren vor dem Krieg 2 Jahre und es war 3 Jahre vor dem Krieg. Und also was hängen geblieben ist, ist eigentlich die Kriegszeit.
Und was da besonders? Halberstadt wurde das sehr angegriffen?
Ja, das wurde ganz furchtbar zusammengebombt. Ja. Und da war ich aber schon weg. Ich weiß nur, wie dass mir alles sehr schwarz vorkam. Also die Zeitungen waren schwarz von Todesanzeigen, von lauter jungen Soldaten, die wir alle kannten. Es waren die Jungs, mit denen wir da rumgeflirtet haben oder die wir kannten. Und dann die Zeitungen waren schwarz. Die Frauen, einer nach dem anderen, hat schwarzen Schleier.
Kleidung.
Schwarze Kleidung. Abends, man konnte gar nicht allein auf die Straße gehen, es war duster, weil die Bomber rüberflogen und da durfte kein Licht sein.
Verdunklung,
also Verdunklung. Mir kommt die Zeit sehr schwarz vor, abgesehen davon, dass man als Kind das nicht so merkt, aber ich habe schon gemerkt.
Ja, und die Schulzeit, die Lehrer, waren die denn jetzt besonders Nazi-orientiert?
Es waren ganz extreme Geschichten. Der Direktor war der Obernazi, der hat dann die anderen langsam kaltgestellt. Und dann gab es aber ein oder zwei, die waren ganz fantastisch. Die haben uns nie indoktriniert und ich weiß das deshalb so genau, weil die mich eigentlich auf einen Beruf vorbereitet haben. Der Deutschlehrer hat uns 2 Jahre lang den Faust 2 auswendig lernen lassen.
Oh Gott.
Oh nein. Und jeder sagt, oh Gott. Und wenn ich mich erinnere, war der furchtbar lustig, wie der Teufel den lieben Gott trifft. Und es war ein sehr viel Lustiges drin.
Also der Deutschlehrer war in der Lage, ein auch so tiefes und ernstes Stück wie den Faust Ihnen unterhaltsam oder unterhaltend beizubringen.
Ja, um nicht was anderes machen zu müssen. Deshalb, sonst hätte er machen müssen Erwin Guido Kolbenheier oder so ganz Nazi-Dichter. Und das hat er gar nicht gemacht. Mhm. Aber das war waren auch schon ein paar Ausnahmen. Nicht? Die anderen, sie haben alle geschwiegen. In einer kleinen Stadt wird sowieso sehr viel verschwiegen. Und habe ich die schlimmen Sachen alle hinterher gehört.
Die Dramatikerin und Schriftstellerin Gerlind Reinshagen ist zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Gerlind Reinshagen, Sie haben ja nach dem Abitur erstmal eine Apothekerlehre gemacht, Pharmazie studiert. Und dann erst sind Sie ja nach Berlin gegangen und haben hier in Berlin an der Hochschule der Künste studiert. Das erste Studium, war das vor allem, ums Geld zu verdienen? Oder haben da die Eltern Druck gemacht?
Ja, Eltern waren gar nicht mehr da. Mein Vater war gefallen. Meine Mutter hat gearbeitet. Und wir hatten überhaupt kein Geld. Ich musste gleich irgendwas verdienen. Ich wollte auf eine Kunstschule und wollte malen und stellte mir das Leben sehr schön vor. Und dann hieß es, nee, das ist eine brotlose Kunst, das brauchst du nicht. Und dann habe ich das erst gemacht und kaum war ich in Berlin, da habe ich dann umgesattelt. Aber ich habe das immer ein bisschen nebenbei gemacht. Ich hatte dann auch schon Kinder und Mann und das so ist mit Frauen.
Ja, aber Sie sagen jetzt nebenbei, Gerlind Reinshagen, nebenbei haben Sie dann studiert, Sie haben geschrieben schon, Sie haben Familie gehabt. Ja. Und das war dann in den 60er Jahren?
Ja, 50er, also ein Kind ist 51 gekommen, ist anno 53, 50er, 60er Jahre. Ja. Da habe ich beides gehabt.
Gerlind Reinshagen ist zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Wie war damals Berlin in den 50er, 60er Jahren? Ich stelle mir die Stadt eigentlich sehr aufregend vor.
Das war aufregend, vor allen Dingen, wenn man aus der Provinz kommt, da war es toll, war alles toll. Aber es war alles kaputt. So neben den Häusern waren immer so Löcher. Aber das haben wir gar nicht weiter wahrgenommen. Man hatte ja nichts mehr, nicht? Keine Möbel, keine Sachen. Und man musste dann eben sehen, was der Tag so anschleppt.
Und die 68er-Bewegung haben Sie ja auch hier in Berlin miterlebt. Und die hat ja auch auf Ihr späteres Werk Einfluss gehabt. Waren Sie damals nah dran? Kannten Sie viele der Protagonisten?
Ja, schon durchs Hörspielschreiben. Und ich fing dann an mit Theaterstücken. Und da war das natürlich sehr aktuell.
Ja. Wer waren damals so Ihre Kollegen? Mit wem haben Sie zusammengearbeitet?
Wir haben nicht zusammengearbeitet. Beim Hörspiel ist man ja erstmal ziemlich allein. Ich habe mit dem Sender, die Sender haben schon uns auch ausgebildet. Die haben uns dann große Kollegen vorgespielt und dann haben wir das gelernt und es war sehr schön. Es war die Zeit von Rudi Dutschke und dieser Aufbruch und das hat uns schon sehr interessiert, was da passiert ist und sowas. Aber ich habe es nicht so auf der Straße miterlebt wie die Studenten jetzt. Die waren dann näher dran. Ne?
Und würden Sie sagen, dass für Ihre Hörspiele, Theaterstücke, Romane doch die Ideen der 68er-Bewegung wichtig waren?
Ja, sehr. Auch gerade für die Arbeiter und was ich gehört habe aus Fabriken und so. Ich hatte auch vorher während des Studiums auch in einer Fabrik gearbeitet, um noch ein bisschen Geld zu kriegen und so. Das hat mich schon sehr interessiert, was die gesagt haben. Zuerst haben wir ja ein bisschen mit dem offenen Mund dagestanden und gesagt, jetzt bricht die große Freiheit aus. Und die ist ja so auch nicht, hat sich auch nicht so entwickelt, aber es war schon interessant damals.
Es zieht sich ja durch Ihre Stücke auch so etwas wie Desillusionierung. Also viele der Hauptfiguren sind doch im Laufe, stürzen, stolpern, seelisch, manche werden sogar seelisch krank. War das auch so eine Erfahrung, die Sie selber gemacht haben? Also, dass diese 68er-Bewegung dann eben doch auch zum Schluss sehr
desillusioniert? Die hat die Leute auch sehr dissoziiert, ja. Und viele haben sich vorgestellt, sie möchten gerne mitmachen, konnten aber dann nicht, weil der Aufbau wieder war. Die Gesellschaft war schon sehr gespalten und auch das Arbeiterproblem, dann wurden die Arbeitsweisen gemessen, wie schnell, und es waren die ersten Bewegungen, dass auch Leute in die Fabrik gingen, um da was zu ändern, damit nicht die alten Sachen wieder sich wiederholten. Und das interessiert mich eigentlich auch heute noch. Ich habe jetzt in einem neuen Buch einen alten Arzt, der gesagt hat, nach dem Krieg war alles Alte wieder modern und er wollte das Alter bekämpfen. Und er hat das so schwer gehabt nach dem Krieg, weil jeder das Alte wieder restaurieren wollte. Ja, das war eigentlich schon damals ein Kampf, dass man schwankte zwischen Restauration und neuem Aufbruch. Das war für die 60er Jahre sehr akut.
Bedeutsam, ja. Gerlind Reinshagen, wir hören schon eine erste Musik und Sie haben sich für unser Doppelkopfgespräch zwei Komponisten ausgesucht und wir fangen an mit Jan Garbarek. Was mögen Sie an ihm so gerne?
Ja, das ist halt dieser Aufbruch, der in seiner Musik ist. Wenn wir gerade davon sprechen, dann meine ich, dass der sehr gut dafür wäre.
Dann hören wir jetzt von Jan Garbarek, He Comes from the North. Schriftstellerin, Dramatikerin, Hörspiel- und Fernsehspielautorin Gerlind Reinshagen ist heute Doppelkopfgast in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Begonnen haben Sie mit dem Schreiben, Gerlind Reinshagen. Sie sind Jahrgang 1926. Also begonnen haben Sie mit dem Schreiben 1958. Und begonnen haben Sie, Gerlind Reinshagen, mit dem Schreiben von Kinderbüchern zwischen 1958 und 1973 sind 10 Hörspiele dann entstanden. Und Ihr erstes Theaterstück hat einen Titel, der mir natürlich besonders gut gefällt. Das heißt nämlich Doppelkopf. Es wurde uraufgeführt 1968 in Frankfurt im Theater am Turm. Und der Regisseur war damals Klaus Peimann. Dieses Stück Doppelkopf spielt in der Arbeitswelt und ich habe den Eindruck, der Titel ist zweideutig, denn es geht ja nicht nur um dieses Kartenspiel.
Nein, es war eigentlich so symptomatisch für die Zeit, dass man gespalten war. Es gab noch nicht so Verkehrsweisen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Es war alles noch streng getrennt. Die Hauptfigur in diesem Stück ist ein Mann, der hochkommen will und während eines Festes immer zu den Chefs läuft und also geteilt ist zwischen Chefs und seinen früheren Freunden. Und
die kommentieren
das natürlich auch stark. Er kann sich nicht entscheiden. Und der letzte Satz ist eigentlich, es hat ein Mann sich mitten durchgerissen und schön sieht das nicht mehr aus. Oder so ähnlich war der Schluss. Also er geht unter,
Also im Grunde eine tragische Geschichte.
Ja, er macht sich selber lächerlich und das, was er erreichen wollte, geht schief.
Mehrere Ihrer Stücke spielen ja in der Arbeitswelt. Auch Romane später spielen in der Arbeitswelt. Sie hatten ja nun eine Ausbildung als Apothekerin. Sie waren an der Kunsthochschule hier in Berlin. Hat Ihre Zeit, Sie haben ja auch zeitweilig in der Produktion gearbeitet, selber hat das gereicht? Konnten sich da die Kenntnisse, die Erfahrungen sammeln, Sie für diese Stücke brauchen?
Ich habe auch viel rumgehört und Informationen gesammelt. Das ist und Zeitung, man hatte es ja jeden Tag vor sich, nicht, was los war und in den Betrieben und wie so langsam etwas sich aufblätterte.
Die Dramatikerin und Schriftstellerin Gerlind Reinshagen ist zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Und trotzdem kommt es mir ungewöhnlich vor, dass Sie sich für diese Arbeitswelt interessiert haben und vielleicht nicht viel mehr für die Intellektuellen. Also was weiß ich, die Maler, ja, die Schriftsteller.
Ja, das finde ich, also das beantworte ich sehr gerne, weil ich denke, auch heute noch in der Literatur kommen immer diese kleinen 20% Intellektuelle vor. Und aber die, mit denen man richtig zusammenarbeitet, also das erste Buch, was ich geschrieben habe, das hieß Rovinato oder Die Seele des Geschäfts.
Das war ein Roman.
Ja, und da habe ich alle Leute, die ich in der Apotheke kennengelernt habe, das war meine Lehrzeit, vom Flaschenspüler bis zum Chef beschrieben, alle und die Sekretärin. Und da musste ich mich schon informieren, was die für Berufe hatten und was die für Schwierigkeiten hatten. Und ich möchte gerade diese Klasse, die eigentlich gar keine Klasse ist, die möchte ich so gerne immer noch weiter verfolgen. Das interessiert mich ungemein, weil sie einfach jetzt in unserer Literatur kaum vorkommen. Bei den Amerikanern, ja, da gab es den Mann im grauen Flanell und verschiedene Leute und bei Engländern auch, aber in Deutschland, in der Literatur ist es ganz schwierig. Uwe Jonsson hat einen Eisenbahnarbeiter mit drin.
Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Titel Ihrer Stücke. Nach Doppelkopf sind erschienen im Lauf der Jahre Leben und Tod der Marilyn Monroe, dann Himmel und Erde, Sonntagskinder, das Frühlingsfest, Eisenherz, die Clownin, die fremde Tochter, die grüne Tür oder Medea bleibt.
Und Tanzmarie.
Ich glaube, es fehlen auch noch. Ich habe jetzt nicht alle aufzählen.
Nee, ich weiß auch nicht alle mehr, aber das fiel mir gerade ein. Ich weiß.
Und warum fiel Ihnen jetzt gerade noch Tanzmarie ein?
Ja, weil das drei Stücke sind, die zusammengehören. Und da habe ich gedacht, wie ging das eigentlich weiter? Ich hatte es schon vergessen. Also das erste war
Sonntagskinder.
Sonntagskinder, dann Frühlingsfest. Mhm. Und es kommen zum Teil dieselben Leute wieder vor. Ja. Und dann Tanzmarie.
Und dann Tanzmarie war das Dritte.
Das sind die Leute schon alt.
Genau. Sie haben damals mal in einem Gespräch das Theater als einen Fluchtort bezeichnet. Wieso ist das Theater der Fluchtort? Vor was läuft man da weg? Oder wo läuft man hin, wenn man ins Theater läuft?
Ja, zuerst läuft man an einen Amüsierort. Und dann wird man mit eingesponnen, dann interessiert es einen und dann später vergleicht man das, was man sieht, mit dem eigenen Leben. Und insofern ist es schön, genau wie bei Literatur ist es ja auch so, es ist auch ein Ort, wenn man nicht weiterkommt oder wenn einen etwas sehr interessiert, dass man weg aus der Realität weggeht und aber trotzdem den Vergleich behält.
Gerlind Reinshagen ist Doppelkopfgast in HR2 Kultur. Also Theater ist in Ihren Augen etwas, wo man hingeht, weg aus dem eigenen Alltag und durch diese Beschäftigung mit dem, was man da sieht, dann doch wieder ein Stück auf sich zurückgeworfen wird.
Ja, wenn es gutes Theater ist, und wenn man sich auch ein bisschen öffnet und es nicht so als Amüsierschuppen sieht. Ne?
Ja, oder?
Wie es jetzt, also noch ein Gag und noch ein Gag, das muss nicht sein.
Sie haben ja in diesen Stücken, zum Beispiel haben Sie eben selber diese sogenannte deutsche Trilogie erwähnt, also Sonntagskinder, dann Frühlingsfest und dann als drittes Tanzmarie. Es sind ja immer auch sehr komplizierte Menschen. Es sind zwar einfache Menschen, also von ihrem Hintergrund her, und doch immer auch sehr komplexe Figuren, Menschen, die auch, ich sagte das vorhin schon mal, zum Teil auch wirklich fast kaputt gehen am Leben, also sehr empfindsam sind. Also geht es auch darum, in Ihren Stücken zu zeigen, dass selbst die Leute, die uns langweilig erscheinen, die uns banal erscheinen, dass die doch irgendwo auch immer eine gewisse, ja, Tiefe und Sensibilität haben?
Ja, gerade die, wenn man etwas nicht aussprechen kann und unter etwas leidet, ist es ja viel schlimmer als die Leute, die das gut formulieren können. Die leiden natürlich auch und reden dann einen furchtbaren Quatsch und Psychologismen und sowas. Aber interessanter sind für mich immer noch die, die nicht sprechen können. Nicht? Wie uns der Büchner das vorgemacht hat mit dem Wojciech, nicht? Das ist ja so die Urfigur, die es damals noch nicht gab oder zum ersten Mal gab.
Ja, also der Mensch, der sich selbst nicht äußern kann und daran...
Ja, und das ist so interessant. Deshalb hat mich auch damals sehr der Krötz interessiert. Das war für mich wie eine Offenbarung, wie der da eine Sekretärin beschreibt und die plötzlich ein Gedicht schreibt. Ja. Und solche Sachen, der hat wirklich was bewegt. Der hat wirklich was bewegt im Theater.
Sie nennen jetzt selber Krötz gleichzeitig mit Ihnen haben ja zum Beispiel auch viele Stücke geschrieben, produziert, auf die Bühne gebracht. Peter Weiß, der war ja einer Ihrer Zeitgenossen, dann Rolf Hochhuth natürlich.
Ja, aber die haben eine andere Kategorie.
Ja, eben, da wollte ich gerade, darauf wollte ich hinaus. Ja. Also diese Männer haben doch alle ein anderes Theater gemacht als Sie.
Ja, die wollten die große Politik beeinflussen und ich wollte aber lieber von unten wühlen.
Können Sie das noch ein bisschen näher ausführen?
Naja, indem ich versucht habe, so Leute, die sich nicht äußern können und die immer Fehler machen und aber große Ideen haben. Und ich glaube, das ist sowieso das ganz Wichtige, was wir noch gar nicht ausgearbeitet haben, dass alle Leute noch eine zweite Vorstellung von sich haben, eine zweite Person in sich selbst, die sie immer realisieren wollen und nicht können. Und das interessiert mich unglaublich. Das will ich auch bei meinem neuen Buch dann versuchen, noch schnell hinzukriegen.
Mhm. Ja, darüber werden wir sicher oder ganz bestimmt nachher noch drauf kommen, auf dieses neue Buch. Letzte Frage vielleicht in dieser Gesprächsrunde. Klaus Peymann hat ja viele Stücke von Ihnen uraufgeführt.
Ja, der hat Doppelkopf, Himmel und Erde. Ja, zum Teil hat es dann auch Herr Kirchner gemacht oder Andrea Bred. Peymann hat dann noch Frühlingsfest gemacht. Und dann,
worauf ich hinaus wollte, ist diese Beziehung Autor und Regisseur. Die spielt doch sicherlich auch eine sehr wichtige Rolle für den Autor.
Ja, ganz wichtig, gerade wenn so ein Autor total unbeleckt dahin kommt. Das ist schon sehr wichtig, nicht, dass einer sagt, nun mal los und nun mach mal fertig, dass du fertig wirst und so. Ich habe bloß... Bei mir kommt es sehr darauf an, was für einen Stoff ich habe. Und ich habe nachher sehr viel Prosa gemacht, weil ich da ein bisschen anders schreiben konnte. Und da ist es dann ein bisschen eingeschlafen. Aber kommt dann immer wieder mal was.
Ja, gerne in 3 Tagen. Dann sind wir schon bei einer zweiten Musik. Und der zweite Komponist, den Sie sich gewünscht haben für unser Gespräch, ist Chopin. Sie mögen ihn besonders?
Ja.
Dann hören wir jetzt das Scherzo aus der Klaviersonate Nummer 3. Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute ein Geburtstagskind zu Gast, wobei Kind natürlich etwas...
Doch, vielleicht nicht kommt das wieder hin.
Ja, es kommt wieder dahin, sagen Sie.
Ja, es ist
die in Berlin lebende Schriftstellerin und Dramatikerin Gerlind Reinshagen. Sie werden heute 85 Jahre alt, Gerlind Reinshagen, wurden am 4. Mai 1926 in Königsberg geboren. Wir haben über ihr Leben gesprochen. Und über ihre Dramen. Angefangen haben sie mit dem Schreiben mit Kinderbüchern. Und das ist ja bei manchen Autoren so, die fangen mit Kinderbüchern an, weil sie für die eigenen Kinder schreiben. War das bei Ihnen damals auch so?
Nein, das war nicht so. Ich habe einfach gedacht, es ist einfacher und das war ein Riesenirrtum, denn für Kinderbücher muss man ganz gut sein und es gibt auch so viele mittelmäßige, aber dann gab es nachher diese wunderbare Astrid Lindgren und so hochbegabte Leute. Also das war ein Irrtum. Ich habe 2 Kinderbücher, die haben mir Spaß gemacht und ich habe sie jetzt neulich auch nochmal reingeguckt und habe gedacht, naja, das sind so Fingerübungen, aber ich bin nicht dabei geblieben.
Ja, ja, und dann kamen eben die Hörspiele.
Ja.
Und Sie haben ja über 10 Hörspiele geschrieben.
Ja.
Das war ja nach dem Krieg die deutsche oder überhaupt die Form, die neue literarische Form. Da versammelte man sich im Familien- oder Freundeskreis vor dem Radio und hat gemeinsam ein Hörspiel gehört. Was hat Sie an dieser Gattung denn so besonders interessiert oder fasziniert?
Ich weiß nicht, ich hatte einen Bekannten, der machte das und ich habe gesagt, ich probiere das mal. Und dann habe ich das probiert und es hat mir Spaß gemacht. Der Dialog, das war so interessant, weil alles war dialogisch, unser Leben war dialogisch. Ich habe ja schon, wir haben schon davon gesprochen und das ging mir auch gut von der Feder. Und ja, und dann kam aber dazu, dass ich schon versucht habe, an der eigenen Biografie weiterzuschreiben. Also über Arbeitswelt ein bisschen, aber auch über Krieg. Aber das erste richtige Kriegsstück waren dann nachher die Sonntagskinder. Da habe ich gedacht, jetzt also nicht mit Hörspiel. Man wird ein bisschen bequem beim Hörspiel, weil man nicht die Schauplätze, also man kann die wechseln ohne Schwierigkeiten und man hat nicht so strenge Formen wie im Theater. Und mich hat schon gereizt, jetzt eine andere Form auszuprobieren.
Also nach dem Hörspiel dann das
Theater. Und da habe ich das, weil ich wusste schon, dass das ein größeres Stück wird, weil ich da viele Personen drin haben wollte, die für mich wichtig waren. Und da habe ich gedacht, da musst du mal mit Bühne versuchen.
Ja. Sie haben mehr als 10 Hörspiele geschrieben, Theaterstücke genauso viele. Heute hört man davon nicht mehr viel. Also ich weiß nicht, die letzten Aufführungen Ihrer Theaterstücke, wie lange liegen die zurück?
Ja, es ist schon sicher 8 Jahre her. Es war in Dresden, auch aus der Arbeitswelt ein Stück. Das hieß Die grüne Tür.
Ja.
Und na, es werden so an kleineren Bühnen mal gespielt. Ja, ich habe dann immer nur, dann habe ich 11 Bücher geschrieben, nur Bücher. Und ich kann nicht wechseln.
Also Prosatexte.
Prosatexte, ja, und Romane. Weil ich kann nicht wechseln. Ich kann nicht beides nebeneinander machen. Viele können das, ich kann das nicht.
Wie überhaupt oder wann haben Sie jeweils entschieden, Gerlind Reinshagen, ob jetzt aus einem Thema ein Theaterstück wird oder ein Roman?
Ja, das hängt wirklich vom Thema ab, ob es laute, von den Figuren hängt es ab, ob das laute Figuren sind, die mir imponiert haben oder ob es sowas zurückgenommen ist wie in der Göttergeschichte eine Frau, die Angst hat, ihren Verstand zu verlieren und die immer auch so Bilder sieht von Vorgängern und sowas. Das geht im Theater schlecht zu machen. Es kommt ganz auf die Figuren an, die man hat.
Diese Göttergeschichte, das war ja ein fiktives Gespräch, soweit ich es weiß, zwischen Virginia Woolf und Robert Walser.
Eine Frau träumt immer von ihren Vorbildern. Sie ist an der Uni und muss sich viel mit Literatur beschäftigen. Ja. Und immer wenn sie ein eigenes Problem hat, dann ruft sie ihre Vorbilder, die sollen ihr helfen oder so. Später habe ich diese Vorbilder in Dialoge gesetzt. Die sind also, es ist Robert Walser und Virginia Woolf, es ist Marilyn Monroe und Che Guevara, es ist Picasso und Einstein, die jetzt kämpfen, Machtkämpfe fangen da an und so. Alles habe ich dann an Dialogen rangeschrieben.
Und waren das auch Menschen, die für Sie persönlich wichtig waren, Gerlind Reinshagen?
Ja, natürlich, mit denen ich mich dann sehr befasst habe. Ich habe auch die ganzen Briefe von Einstein gelesen und sie sind fürs eigene Leben auch wichtig. Auch so ein Physiker, der hat so viele persönliche Sachen da reingebracht in die, ganz unabsichtlich, also in die Briefe und so. Es ist toll.
Ich habe den Eindruck, Sie mögen es ja gerne, sich mit anderen Figuren auch unterhalten oder sich zu identifizieren. Ja. Es gibt ja jetzt auch diesen ganz neuen Text, Die Frau und die Stadt, der ist 2008 erschienen. Ja. Und das ist ein fiktiver Monolog in freien Versen, also so halb poetisch, halb Prosa. Und darin wird eine Nacht geschildert, in der Gertrud Kolmer, die verfolgte jüdische Schriftstellerin, durch Berlin läuft. Und ja, über ihr Leben nachdenkt, sogar an Selbstmord denkt, das dann aber doch nicht tut. Ist das so eine Schwester im Geiste für Sie, Gertrud Kolmer?
Naja, die habe ich schon sehr früh entdeckt, Anfang der 50er Jahre, in einem Keller, wo einer Buchhandlung, die kaputt gegangen war im Krieg, und da lagen so viele Bücher. Und ich habe zufällig ein Buch von ihr gekauft und war also richtig perplex, wie fantastisch die ist. Die hat Gedichte gemacht, die man noch nicht kannte. Und zwar sich selbst total geöffnet, und auch lange, ihr kam es gar nicht drauf an, wie lange so ein Gedicht war oder ob das schon jemand gemacht hat oder ob es eine Form haben musste. Sie hat strenge Formen ganz selten gemacht, ja. Ganz zum Schluss. Aber die hat mich so fasziniert. Aber was mich interessiert hat, vor allen Dingen, war nicht ihr jüdisches Schicksal. Das war furchtbar, nicht, ja, dass sie nachher abgeholt worden ist. Mehr noch eigentlich ein Künstlerleben innerhalb der Diktatur, was da passiert, und dass die sie nicht aufgegeben hat und sich nicht versteckt hat.
Und auch nicht gebeugt hat.
Nein, und ganz klar ihren Weg gegangen ist. Und das war eigentlich das Interessante an dem Stück. Ich habe es aber fiktiv dann gemacht. Nicht? Mhm. Ich wollte keine Biografie geben davon oder ihre Gedichte da zeigen.
Sie haben ja selber auch Gedichte geschrieben, Gerlind Reinshagen. Nicht viele, aber doch ein paar.
Ja, der Verlag fragte schon mal, und ich würde sie gerne jetzt mal überarbeiten. Ich habe vielleicht 100, 200, ich müsste sie überarbeiten. Ich müsste noch sehr viel dran machen. 20 sind in Ordnung, die kann ich sagen, aber es ist ein bisschen wenig. Ich möchte gerne daran arbeiten.
Also Sie arbeiten immer noch weiter, jeden Tag?
Ja. Jeden Tag, ja.
Jeden Tag.
Das war von Anfang an, das ist so wie Kaffee trinken dann. Man macht es einfach.
Und man braucht es.
Ja, es interessiert einen auch.
Ja, über die Arbeit, die Sie im Augenblick begonnen haben, sprechen wir dann in unserer nächsten Gesprächsrunde. Und jetzt machen wir erst nochmal Musik und hören noch einmal ein Stück von Jan Garbarek. Und zwar Mirror Stone 2. Mhm. Wir hörten Mirror Stone 2, ein Stück von und mit Jan Garbarek. Ausgesucht von meinem Studiogast, der in Berlin lebenden Schriftstellerin, Dramatikerin und Hörspielautorin Gerlind Reinshagen. Mein Name ist Sylvia Schwab. Drei Stücke, das hatten wir vorhin schon gesagt, Gerlind Reinshagen, bilden ihre sogenannte deutsche Trilogie. Das sind die Sonntagskinder von 1976, das Frühlingsfest von 1980 und Tanzmarie von 1989. Zum Teil sind es die gleichen Protagonisten, die werden dann aber auch alle entsprechend eben älter. Und Marie, in Tanzmarie ja die Hauptfigur, die, obwohl sie alt wird, hat immer noch ihre Träume. Und sie sagt zum Beispiel, sie will nicht den Tod abwarten, sie will tanzen. Sind Sie, Gerlind Reinshagen, auch so jemand, der sagt, ich warte nicht auf den Tod, ich will tanzen? Und tanzen im übertragenen Sinne vielleicht, ist Ihr Schreiben das Tanzen?
Ja, das könnte man sagen, sonst tanzen. Man macht sich nicht so viel träume eigentlich nicht. Nur, ja, in der Fantasie, also was man noch nicht gemacht hat und was man immer machen wollte, das möchte ich bis zum Schluss hinkriegen. Das weiß man aber nicht, ob man die Zeit hat. Ja, das muss man sehen.
Aber das versuchen Sie auch schreibend zum
Teil. Ja, ja, ja.
Woran?
Eigentlich nur.
Ja, und woran schreiben Sie im Augenblick?
Ja, das ist vielleicht interessant. Es ist eigentlich ein Nachtgespräch. Das Buch heißt Nachts und weiter nichts. Und das sind zwei Personen. Es ist ein älterer Arzt, der das Alter hasst überhaupt und dann selber da reinfällt von einem Loch ins andere, wie er merkt, er kann nicht mehr so. Und das andere ist eine junge Frau, die ihm eigentlich nicht das Wasser reichen kann, sozusagen intellektuell, aber die viel mehr merkt, was los ist. Und in diesem Gespräch, da wird eigentlich dieses Thema behandelt. Lohnt sich das Leben, wenn man nachher es so schlecht hat im Alter? Und das sind so viele Jahre. Lohnt das bisschen Jugend? Und er sagt, ach, das lohnt nicht. Und na ja, soll man nicht ernst nehmen. Hauptsache, man lacht drüber. Und sie will das so gar nicht hören. Und sie erzählt dann von ihrem Tag, den schönsten Tag in Berlin. Und er ist so voll, so lebendig, dass er anfängt zu schwanken, na, vielleicht hat sie doch recht. Und sie hört seine Sachen und sagt, na ja, wahrscheinlich ist es doch, es lohnt sich nicht. Und ganz zum Schluss kommen sie etwas zusammen, aber nicht ganz. Aber sie finden für sich eine Lösung in ihrem Gespräch. Es ist ein ganz langes Gespräch. Der ganze Roman ist ein Gespräch.
Das klingt jetzt so, als wären diese beiden Figuren, die junge Frau und der alte Mann, letztendlich beide ein Stück von Ihnen gerne drei sagen.
Naja, insofern, als ich diese beiden Typen immer in meiner Literatur habe, also in meinen Sachen, den Intellektuellen, der an allem zweifelt und schon denkt, er weiß alles, und die Frau, die viel weiß, aber es nicht ausdrücken kann. Das ist dieser Zwiespalt. Und das interessiert mich immer wieder. Das kann man auch gar nicht ausschöpfen so schnell.
Also der Zwiespalt einerseits zwischen Mann und Frau.
Ja.
Und auf der anderen Seite Intellektualität und vielleicht mehr Bodenständigkeit, ja. Einfühlung, Sensibilität.
Und das eben auch in Bezug aufs Leben. Ne?
Ja. Wie erleben Sie denn selber das Älterwerden, Gerlind Reinshagen?
Wenn man sagt, in der Jugend hat man Träume, ich habe jetzt mehr. In der Jugend habe ich nicht so viele Träume gehabt. Wie merke ich das? Ich habe viel kapiert und ich merke so unglaublich schöne Sachen auch, viel mehr als früher. Eine Landschaft oder auch manchmal einen Film, wo man sagt, dass es sowas gibt und dass Menschen sowas machen können. Oder dass ein Physiker da wieder was rausgekriegt hat. Das ist, im Alter kommt das, denke ich, mehr raus.
Wir haben es schon einmal gesagt oder zweimal, aber ich sage es gerne jetzt noch zum dritten Mal. Sie werden ja heute 85 Jahre alt. Was wünschen Sie sich eigentlich für sich selber?
Ja, genau dieses rauszukriegen in dem, was man schreibt oder was jetzt ein Musiker macht oder so. Also wie Goethe gesagt hat, die unvergleichlich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Und dann diese totale Verzweiflung, die uns ja alle jetzt auch oft überfällt, wenn wir denken, was in der Welt los ist und wie die Menschen sich gegenseitig behandeln, dann diese beiden Sachen auf einen Nenner zu kriegen. Man kriegt sie nie auf einen Nenner, aber sich damit zu beschäftigen, das ist schon, das wird das letzte Leben vielleicht sein.
Ja, wir hatten vorhin darüber gesprochen, das ist mir jetzt gerade noch mal aufgefallen, gerne in drei Tagen, dass nämlich Sie, ja, Sie haben begonnen mit den Kinderbüchern, dann keine Kinderbücher mehr geschrieben, dann haben Sie viele Hörspiele geschrieben, aber irgendwann auch keine Hörspiele mehr, dann haben Sie viele Dramen geschrieben und aufgeführt mit großen Regisseuren. Auch das hat aufgehört und jetzt schreiben Sie nur noch Prosa oder jedenfalls in den letzten Jahren. Hat das was mit dem Älterwerden zu tun? Also ist vielleicht die Prosa dem Alter angemessen?
Nee, ich möchte jetzt die Gedichte machen. Nein, das hängt vom Thema ab. Ich möchte die Figuren, die ich immer noch machen wollte, also dieses Mädchen und so, möchte ich in den Gedichten machen. Ich habe schon viele so über Arbeiter auch oder über so den Mann auf der Straße oder wie das heißt. Das würde ich jetzt gern als Gedicht machen. Und nee, das ist so vielleicht, weil man, was man noch nicht fertig hat, das möchte man gern fertig machen.
Also da muss noch etwas fertig werden, was in Ihnen schon angelegt ist.
Ja, das, was schon da ist und was ich eigentlich gerne machen möchte.
Und könnten Sie das noch mal etwas allgemeiner sagen? Was ist das? Was möchten Sie noch machen?
Ja, diese Gedichte ordnen und die Figur, ja, wie soll ich das sagen, die ich bewundere, meinetwegen bei Krutz oder bei Büchner, diese Klasse, die keine Klasse ist, in der Literatur.
Denen die Stimme geben.
Denen die Stimme geben. Ja. Und ich habe es versucht im Stück und ich habe es versucht im Buch, in den Büchern weniger. Aber in den Hörspielen und ich möchte es eigentlich noch mal in der Lyrik probieren.
Ja. Haben Sie mal darüber nachgedacht, eine Autobiografie zu schreiben?
Nee, ich möchte es nicht so gern, weil bei mir mischt sich das dann doch. Ich habe in dem Buch, wie heißt es denn? Oh Gott. Vom Feuer. Das ist eigentlich die kleine Stadt, in der wir gelebt haben und meine Freunde. Aber das ist eine große Mischung in dem Buch Vom Feuer. Und das konnte ich nur als Prosastück machen. Das geht gar nicht anders, weil man die Freundinnen so genau gekannt hat und die Leute und die Beziehung und alles, was man gerne noch schreiben wollte. Das wäre in einem Stück nicht so gegangen. Also in den Sonntagskindern ist es angelegt, aber ich wollte es gerne noch mal so ein bisschen intensiver machen. Und da ist ein bisschen was drin.
Was Autobiografisches drin.
Ja, aber da steht dann zum Beispiel, sie ist eine Apothekerstochter. Der Apotheker kommt immer vor, aber ich bin keine Apothekerstochter oder ja, sowas. Ja. Also es wird dann alles so ausgelegt. Nein, aber Biografie interessiert mich nicht. Dann sagt man, so und so war das und am nächsten Tag denkt man, eigentlich war es ganz anders. Sogar mit Eltern, die Beziehung von Eltern, die sind mir eigentlich erst im Alter klar geworden. Da vieles klärt sich dann. Ist komisch.
Ja, Gerlind Reinshagen, heute ist Ihr 85. Geburtstag und wenn ich jetzt für Sie eine Geburtstagskaffeestunde organisieren würde und Sie dürften da einladen, wen Sie wollen.
Ja.
Vielleicht sogar Menschen, die nicht mehr leben. Ja. Wen würden Sie sich denn zum 85. Geburtstag da einladen wollen?
Ja. Würde ich sofort sagen. Also Emily Dickinson, Kerstin McCullers.
Gertrud Kolmer?
Gertrud Kolmer eventuell auch, die wäre mir aber im Moment zu traurig. Die würde ich
zum Feiern nicht so gut.
Nein, ne? Also McCullers, Dickinson, Einstein würde ich einladen, Morandi, den Maler, würde ich einladen. Also so auch so Künstler, die ganz aus sich was gemacht haben, was man noch gar nicht gekannt hat. Also so den Maler Morandi würde ich unbedingt einladen. Ja, das sind ja schon vier. Ich weiß nicht, brauchen wir noch mehr?
Nein, also wenn das scheint mir schon eine ziemlich illustre und auch sehr fröhliche Runde zu sein, die wahrscheinlich nicht beim Kaffee bleibt, sondern auch ein Glas Sekt auf ihren Geburtstag trinkt.
Ja.
Ja, und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden, mich noch einmal sehr herzlich für dieses Gespräch bedanken.
Ja, ich bedanke mich auch.
Alles Gute für Sie, für danke. Ihr kommendes Lebensjahr, für Ihre kommenden Bücher, dass es noch viele werden.
Oh ja, wäre schön.
Ja, das wäre schön. Und wir hören eine letzte Musik. Sie haben gesagt, Sie möchten noch einmal Chopin hören.
Ja, darf ich noch was sagen? Ich habe immer überlegt von augenblicklichen Autoren, ich würde gern Sarah Kirsch einladen.
Das können wir eher sagen.
Ja, können Sie das noch, können Sie das noch reintun,
ja, natürlich,
weil ich das doch vergessen habe.
Ja, klar, dann werden wir ihr das
gut.
Ja, herzlichen Dank, Gerlind Reinshagen. Alles Gute für Sie. Von unseren Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich vor dem Chopin, dem Nocturne Nummer 4 in F-Dur, Sylvia Schwab. Thank you.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.